BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Mittwoch wieder mit dabei sind. Heute blicken wir auf die Inflation, auf die Ursachen der Inflation und wir nähern uns einem ganz wichtigen Punkt an, nämlich, dass die Ursache der Inflation letztlich immer fiskalische Inkontinenz ist. Also Staaten, die zu viel Geld ausgeben, zu viel Schulden machen und die Bürger dann beginnen daran zu zweifeln, dass der Staat seinen Verpflichtungen ordentlich nachkommen wird. Und dann, sobald der Zweifel einsetzt, setzt auch die Inflation ein. Das ist zumindest kurz gefasst die fiskalische Theorie der Inflation. Und genau der müssen wir uns heute anlässlich der aktuellen Entwicklung in der Welt intensiver widmen. Das Ganze basiert auf einem Gespräch, welches ich bereits in Folge 191 mit Professor John Cochrane von der Stanford University geführt habe. Es ist höchste Zeit, dieses Gespräch wieder in Erinnerung zu rufen. Ich finde es relevant, ich finde es spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an. In der vergangenen Woche, in Folge 419, haben wir uns mit der Zinswende beschäftigt. Den dramatischen Anstieg der Zinsen seit dem Jahr 2020, verbunden mit höheren Inflationsraten, vor allem aber auch verbunden mit größeren Schwierigkeiten für Schuldner, diese Zinsen zu schultern. Namentlich die Staaten haben ein Problem. Wir haben gesehen, dass diese Zinsentwicklung keineswegs eine Ausnahme war. Es gab in den vergangenen 700 Jahren mehrfach Perioden langanhaltend sinkender Zinsen, die aber alle abrupt und deutlich geändert sind. Insofern ist das, was wir erlebt haben, nichts Ungewöhnliches. Die große Frage war und ist, wie geht es eigentlich weiter? Die Staaten können die hohen Zinsen nicht verkraften. Die Finanzminister sind unfähig oder unwillig, das zu tun, was man tun müsste, nämlich die Staatsausgaben unter Kontrolle zu bekommen. Es liegt nahe, dass deshalb weiter versucht wird, zu manipulieren. Die Amerikaner machen es vor, indem sie beginnen, gezielt langlaufende Anleihen zu kaufen, also den Zins zu drücken und dafür mehr kurzlaufende Anleihen auszugeben. All das spricht nicht für solide Finanzen, es spricht eher für eine Entwicklung in Richtung eines Schwellenlandes. Ganz so extrem wie in Frankreich ist es in den USA noch nicht. In Frankreich, wir haben es diskutiert, wird allen Ernstes gefordert, dass auch die Banque de France die Forderung gegen den französischen Staat einfach auf Null abschreiben solle. Es würde ja nichts passieren. Das Ganze passt in ein ganz wichtiges Bild, nämlich in das Bild der fiskalischen Dominanz. Die Notenbanken werden immer mehr gezwungen sein, die Solvenz der Staaten über die Geldwertstabilität zu stellen. Heißt es konkret, dass die Zinsen jetzt unbedingt gleich steigen müssen weiter? Nicht unbedingt. Stellen wir uns vor, die künstliche Intelligenz ist ein großer Erfolg. Sie schafft es, enorme Produktivitätsfortschritte zu generieren. Es schafft es, damit auch Arbeitslosigkeit zu schaffen, weil man ja nicht so viele Menschen braucht. Dann wirkt die künstliche Intelligenz deflationär. Die würde also die Zinsen senken. Sie würde vor allem Inflation senken, vielleicht sogar einen negativen Bereich treiben. Und dann kann es durchaus sein, dass wir in 1 bis 2 Jahren deutlich tiefere Zinsen haben. Aber auch im umgekehrten Fall. Wenn die KI eine Blase ist, würde ein Platzen dieser Blase zu massiven Verwerfungen an den Kapitalmärkten führen, namentlich zu starkem Einbruch bei Unternehmensbewertungen und damit verbunden auch natürlich entsprechenden Forderungsausfällen bei Unternehmen, die eben sich hochverschuldet haben, um die KI-Blase zu reiten. Auch dieses Szenario wäre letztlich deflationär und würde zu tieferen Zinsen führen. Es kann also sein, dass wir in 1 bis 2 Jahren im Zuge einer Krise oder eines Produktivitätswunders, letzteres wäre natürlich besser, deutlich tiefere Zinsen haben. Nur strukturell würde ich nicht darauf setzen und vor allem, selbst wenn wir die hätten, spricht viel dafür, dass die strukturellen Probleme in die Staatshaushalten dazu führen werden, dass die Inflation wieder anzieht. Warum? Weil die Staaten, nicht nur Deutschland, sondern auch die anderen Staaten der EU, aber auch die USA, riesige ungedeckte Versprechen abgegeben haben, über die wir letzte Woche auch gesprochen haben. Vieles spricht dafür, dass die ungedeckten Verbindlichkeiten der Staaten zunehmend ein Problem werden, Und damit wird die fiskalische Theorie des Preisniveaus, the fiscal theory of the price level, höchst relevant. Ich habe dazu im Mai 2023 in Folge 191 mit John Cochrane, Professor an der Stanford University, gesprochen. Er hatte damals gerade sein Buch The Fiscal Theory of the Price Level veröffentlicht. Bevor wir zu meinem Gespräch mit John Cochrane kommen, noch ganz kurz der Versuch einer Zusammenfassung, um was es bei der Fiscal Theory of the Price Level eigentlich geht. Im Kern ist die Theorie eine Erweiterung der guten alten Quantitätstheorie des Geldes. Grundsätzlich besagt die Fiscal Theory of the Price Level, dass in unserer modernen Welt nicht nur die Menge des im Umlauf befindlichen Geldes für die Inflation von Bedeutung ist, sondern auch die Menge der ausgegebenen Staatsanleihen. Die Theorie erkennt richtig an, dass sowohl Geld als auch Staatsanleihen letztlich nichts anderes sind als Verbindlichkeiten in der Bilanz des Staates. Und diese Verbindlichkeiten müssen durch gegenwärtige und zukünftige Einnahmen aus Steuern und anderen Einnahmequellen gedeckt werden. Die Menge an Geld und oder Anleihen in der Wirtschaft kann steigen, ohne dass es zu einer Inflation kommt, wenn, und das ist ganz entscheidend, wenn Anleger davon ausgehen, dass der Staat diese zusätzlichen Verbindlichkeiten durch künftige Staatsüberschüsse decken wird. Um zu beurteilen, ob der Staat alle seine Verbindlichkeiten in der Zukunft glaubhaft zurückzahlen kann, berechnet die Fiscal Theory of the Price Level die Finanzkapazität des Staates als abgezinsten Barwert aller zukünftigen Cashflows. Vereinfacht gesagt, der Staat wird wie ein Unternehmen behandelt, bei dem man statt des Eigenkapitalwerts oder Dividendenzahlungen versucht, den Barwert der Staatsverbindlichkeiten und die dafür gezahlten Zinsen zu erklären. Das Schöne an der Theorie ist, dass sie gut erklären kann, warum es 2008 keine Inflation gab, obwohl die Menge der von den Staaten ausgegebenen Staatsanleihen in die Höhe schoss und obwohl auch der Geldumlauf zunahm. Einfach deshalb, weil man wusste, der Barwert der zukünftigen Cashflows und Erträge reicht aus, um die eingegangenen Verbindlichkeiten zu bedienen. Die Fiscal Theory of the Price Level stellt lediglich fest, dass die Sparmaßnahmen der Regierung nach dem Ende der Finanzkrise die Erwartung geweckt haben, dass die Regierungen in der Lage sein werden, die neuen Schulden durch höhere künftige Steuereinnahmen und geringere Ausgaben auszugleichen. Kurz gesagt, Inflation entsteht nicht in erster Linie aus der Geldmenge. Sie entsteht aus dem Verlust des Vertrauens in den Staat, dass der Staat seine Verbindlichkeiten aus zukünftigen Steuereinnahmen decken kann. Sobald dieses Vertrauen bröckelt, versuchen die Menschen, ihre Staatsschulden, also ihre Anleihen, aber eben auch ihr Geld loszuwerden. Sie kaufen Sachen und die Preise steigen. Und genau das könnte nun in den kommenden Jahren drohen. Natürlich wirkt das Ganze schon ziemlich weit hergeholt. Denn wer sitzt schon da am Küchentisch und überlegt sich, wie solide der Staat wirtschaftet, um dann mehr oder weniger Geld zu halten? Unter anderem auch das habe ich schon Cochrane im Gespräch gefragt.
Unsere Welt wird immer verrückter, auch wenn das vielleicht etwas populär ausgedrückt ist. Aber ein Blick in die Newsportale reicht, um dem subjektiven Eindruck etwas Objektives abzugewinnen. Das Weltgeschehen ist im Wettlauf mit sich selbst und übertrifft sich dabei scheinbar täglich. Diese Dynamik und die dahinter steckenden Ereignisse bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Energiepreise. Jeder merkt das. Schließlich geht es nicht nur an den Tankstellen hoch und runter. Bei Strom- und Gastarifen ist das ähnlich. In dieser Lage ist es wirklich schwer, unter den mehreren hundert Energielieferanten in Deutschland einen günstigen Anbieter zu finden und das jedes Jahr aufs Neue. Zum Glück hat Wechselpilot da den Überblick. Und mehr noch, Wechselpilot prüft regelmäßig Tarife, behält Fristen im Blick und kümmert sich um einen Wechsel automatisch und kontinuierlich. Aber keine Sorge, du behältst jederzeit die Übersicht. Du registrierst dich, teilst deine Tarifpräferenzen und Wechselpilot schlägt passende Tarife vor. Nach deiner Entscheidung geht dann alles seinen Gang und zwar dauerhaft. Wechselpilot kümmert sich jedes Jahr automatisch um den Tarifvergleich, den Wechsel und die Kommunikation mit dem Versorger. Im Ergebnis sparst du nicht nur Zeit, sondern auch ordentlich Geld. Der Großteil davon bleibt bei dir und Wechselpilot bekommt einen prozentuellen Anteil für seinen Service. Die Gebühr basiert auf dem Erfolg, heißt, eine größere Ersparnis lohnt sich für dich und für Wechselpilot. Du zahlst nur dann etwas, wenn du auch wirklich sparst. Das ist fair. Für deinen ersten Wechsel bekommst du mit dem Code BTO20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Über den Link in den Shownotes kannst du es ausprobieren und das Energiethema danach vergessen, denn mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Quasi der letzte Stromwechsel deines Lebens. Übrigens, der TÜV sagt zu Wechselpilot sehr gut. Ein durchschnittlicher Haushalt spart ca. 360 Euro pro Jahr und über 400.000 durchgeführte Wechsel sprechen für sich. Mehr Informationen und den BTO-Code findest du in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit John Cochrane kommen, noch kurz dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit John Cochrane, was wie immer bei englischsprachigen Interviews folgendermaßen abläuft. Jetzt folgen die Highlights auf Deutsch. Danach kommt mein aktualisiertes Fazit zu diesem Gespräch mit John Cochrane und am Ende des Podcasts dann das gesamte Gespräch im englischen Original. Wie gesagt, es lohnt sich wirklich. Starten wir mit dem Refresh.
Professor John Cochrane ist ein amerikanischer Ökonom, der sich auf Finanzökonomie und Makroökonomie spezialisiert hat. Cochrane, ehemals Professor für Wirtschaft und Finanzen an der University of Chicago, ist hauptberuflich als Rosemary and Jack Anderson Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University tätig. Bekannt wurde er durch seinen Blog The Grumpy Economist. Dabei betont er stets, keineswegs grumpy zu sein. Im Januar 2023 ist sein Buch erschienen, The Fiscal Theory of the Price Lever.
Zunächst habe ich John Cochrane gefragt, woher denn die Inflation gemäß der Theorie der fiskalischen Inflation kommt. Für ihn kommt sie von der Stabilität der Staatsfinanzen.
Der Grundgedanke der Theorie ist, dass Inflation im Wesentlichen dann entsteht, wenn es so viele Staatsschulden aller Art, also in Form von Geld und Staatsanleihen gibt, dass die Menschen an der Rückzahlung zweifeln. Wenn das der Fall ist, dann versuchen sie, ihre Staatsschulden loszuwerden. Wie machen sie das? Sie versuchen, Sachen zu kaufen und daraufhin steigen die Preise. In diesem Zusammenhang denke ich, dass ich der glücklichste Ökonom der Welt bin. Ich habe das Manuskript für dieses Buch im März 2021 eingereicht, als es keine Inflation gab. Und die Grundidee des Buches besagt, dass es zu Inflation kommt, wenn man 5 Billionen Dollar Bargeld aus dem Fenster wirft.
Und genau das haben die Regierungen der USA, aber auch die Regierungen in Europa mehr oder weniger getan. Cochrane weist zugleich darauf hin, dass es nicht stimmt, dass niemand die Inflation habe kommen sehen und betont, dass man nur auf die richtige Größe blicken muss, die Staatsausgaben.
Es ist nicht korrekt zu sagen, dass niemand sie kommen sah. Ich tat es, Larry Summer tat es und das lag daran, dass wir uns mit der Finanzpolitik befasst haben. Nun, das ist ein wenig unfair, denn nach jedem großen Ereignis kann man immer auf eine Cassandra da draußen verweisen, die gesagt hat, jetzt kommt es. Und ich muss zugeben, dass ich viel zu früh dachte, Inflation wäre eine Gefahr. Ich würdige Summers dafür, dass er seine Meinung zur Inflation so geändert hat, dass er zur richtigen Zeit recht hatte. Um es kommen zu sehen, muss man sich die Dinge ansehen, die unsere Zentralbanken und die von den meisten Menschen verwendeten Analysemodelle nicht im Blick hatten, nämlich den immensen fiskalischen Stimulus, den unsere Regierungen während der Pandemie bereitgestellt haben.
Die Staatsausgaben waren also zu groß. Und die Notenbanken haben mitgemacht, weil sie sich über die Lage der Wirtschaft geirrt haben. Namentlich über die Angebotsseite der Wirtschaft.
Sie haben es weit übertrieben, indem sie Schecks an alle möglichen Leute geschickt haben, denen es sonst gut gegangen wäre und die das Geld dann ausgegeben haben. Die Zentralbanken haben mitgemacht. Unsere Zentralbanken verwenden Nachfrage als Synonym für Angebot. Das Konzept, dass es da draußen eine Angebotsgrenze geben könnte, wurde nach 10 Jahren säkularer Stagnation ausgeblendet, nach dem Motto, die Nachfrage schafft ihr eigenes Angebot.
Wir müssen nur mehr Geld drucken, erwies sich als völlig falsch. Man muss an eine Wirtschaft denken, die näher an ihrer Angebotsgrenze ist.
And finally, you mentioned monetarism. That agrees with fiscal theory.
Und schließlich, Sie, Herr Stelter, haben den Monetarismus erwähnt. Sie haben viel Geld gedruckt, um es zu verteilen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir die gleiche Inflation gehabt hätten, wenn die Regierung uns $3 Billionen gegeben und im Gegenzug für $3 Billionen neue Staatsanleihen ausgegeben hätte, sodass wir insgesamt nicht mehr Geld gehabt hätten.
Hier geht es also um die Frage, ob die Theorie des Monetarismus stimmt. Hätte der Privatsektor in Höhe der neuen Staatsschulden Staatsanleihen gekauft, wäre die Geldmenge ja nicht gestiegen. Dann wäre die Inflation auch nicht gestiegen im monetaristischen Modell. Gemäß der fiskalischen Theorie der Inflation jedoch schon. Und die Inflation erklärt Cochrane so weiter.
In our economy, the money provided by the government.
In unserer Wirtschaft handelt es sich bei dem von der Regierung bereitgestellten Geld um verzinsliche Reserven bei der Zentralbank, die durch Staatsschulden gedeckt sind. Eine Zentralbank ist also nichts anderes als der größte Geldmarktfonds der Welt. Bei einem Geldmarktfonds haben Sie eine Einlage, die Zinsen zahlt. Diese Einlage ist durch kurzfristige Staatsschulden besichert. Das ist alles, was die Zentralbanken tun. Ist es für Sie also wirklich relevant, ob Sie Schatzwechsel direkt halten oder ob Sie Geldmarktanteile an einem Fonds halten, der Schatzwechsel hält? Ich denke nicht. Und daher spielt es keine so große Rolle, wie hoch unsere Reserven im Vergleich zu den Staatsschulden sind. Entscheidend ist die Gesamtmenge. Anleihen sind heutzutage wie Geld.
Nochmals im Klartext. Die Banknoten in unserer Tasche sind Anteilsscheine an einem Geldmarktfonds, der überwiegend in Staatsanleihen investiert. Deshalb ist es egal, ob ich die Staatsanleihen direkt kaufe oder aber Geld halte, abgesehen vom Zins. Gerade in Europa wissen wir ja, dass die EZB sehr viele Staatsanleihen gekauft hat. Der Euro ist also nichts anderes als umlaufende Staatsschulden. Und jetzt kommen wir zur Theorie. Die Fiskaltheorie der Inflation blickt auf den Staat wie ein Unternehmen. Man analysiert die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben.
Der Wert der Aktien und Anleihen ist der Wert des Unternehmens. Das ist die Kernerkenntnis von Corporate Finance. Diese Logik wenden wir auf die Staatsschulden an. Der Staat hat Verbindlichkeiten, die Aktien und Anleihen entsprechen, und der Wert dieser Verbindlichkeiten muss dem Wert der Einnahmen des Staates, dem Überschuss der Steuer, abzüglich der Ausgaben, die er einnimmt, entsprechen. Und wenn der Überschuss nicht ausreicht, muss der Wert dieser Verbindlichkeiten sinken. Und die einzige Möglichkeit, dass die nominalen Staatsschulden an Wert verlieren, ist ein Anstieg des Preisniveaus. Genauso wie bei einer Aktie. Was passiert, wenn es keine Dividenden gibt? Der Wert der Aktie muss sinken. Die Anzahl der Aktien ändert sich nicht. Was sich ändert, ist der Preis pro Aktie. Das ist also die zentrale Idee der Finanztheorie des Preisniveaus.
Man geht also davon aus, dass wenn man dauerhafte Defizite erwartet, die Bürger mehr Geld ausgeben und so die Inflation durch Übernachfrage auslösen. Bei dem Gedanken war ich dann doch skeptisch. Analysten schauen täglich auf Unternehmen. Aber wer macht das schon, wenn man die Staatsfinanzen betrachtet?
Joe und Jane oder Helmut und Helga, you're in Germany, right? Don't sit down around the...
Joe und Jane oder Helmut und Helga setzen sich nicht an den Küchentisch und sagen, Mensch, wie hoch wird unserer Meinung nach der Staatsüberschuss im Jahr 2045 sein? Aber sie haben ein allgemeines Vertrauen in die Finanzinstitutionen ihres Landes. Es gibt viel Chaos in Washington und viel Chaos in Brüssel, etwas weniger Chaos in Berlin, aber in Italien herrscht viel Chaos. Die Politik wird nicht zulassen, dass daraus eine Schuldenkrise wird. Sie wird im Fall der USA die einfachen Dinge tun, die wir tun müssen, um unsere Transferprogramme zu reformieren und die Steuergesetzgebung zu korrigieren, so wie wir es schon oft zuletzt im Jahr 1986 getan haben. Die Politik wird nicht zulassen, dass es zu schlimm wird. Ich denke, es ist dieses grundlegende Vertrauen in die Institutionen, das das Preisniveau und die Staatsverschuldung stabil hält. Unsere Regierung leiht sich viel Geld. Sie können sich nur dann Geld leihen, wenn die Leute glauben, dass sie es zurückzahlen
werden.
Es geht also im Kern um das Vertrauen in Institutionen. Doch wie stabil ist dieses Vertrauen in der heutigen Zeit?
The trouble is that faith in institutions can evaporate quickly.
Das Problem ist, dass der Glaube an Institutionen schnell schwinden kann. Und das ähnelt dem Run auf eine Bank. Die Leute sitzen nicht herum und schauen sich die Gewinn- und Verlustrechnungen der Banken an. Denken Sie an die Silicon Valley Bank oder die Credit Suisse, deren Einleger sehr gebildete Leute waren. Sie saßen nicht herum und schauten sich die Bücher an. Sie haben ein Gerücht über Probleme gehört und dass ihre Freunde Geld abziehen und haben es dann auch getan. Da sich unsere Regierungen kurzfristig verschulden, müssen sie immer wieder refinanzieren und damit ähneln Staatsschulden einer Bankeinlage.
Damit besteht, wie bei Banken, das Risiko, dass eine Flucht aus Staatsschulden, also Staatsanleihen, aber auch Geld einsetzt, sobald das Vertrauen verloren geht. Das macht es natürlich nicht einfacher, die Inflation vorherzusagen.
Dies bedeutet nicht, dass Inflation leicht vorhersehbar wird. Es bleibt eine große Blackbox. Da es wie ein Bankrun ist, ist es eine gute Idee, sich weiter vom Rand dieser Klippe fernzuhalten. Denn je näher man dieser Klippe kommt, desto größer ist die Gefahr einer Panik. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann das passiert, aber ich kann Ihnen sagen, dass das Vertrauen in die fiskalische Stabilität schnell verschwinden könnte.
Aber kann man den Staat wirklich mit Unternehmen vergleichen? Der Staat ist eher wie ein Monopolist, der maximal 100% des Bruttoinlandsproduktes wegnehmen kann. Zumindest in der Theorie. Und dann gibt es natürlich irgendwo das politisch Machbare und darauf basiert dann die Verschuldungskapazität. Oder wie sieht John Cochrane das?
So long as a government is running its affairs well, its ability to tax more or spend less.
Solange eine Regierung ihre Geschäfte gut führt, ist ihre Fähigkeit, höhere Steuern zu erheben oder Ausgaben zu kürzen, gegeben. Regierungen haben fiskalischen Spielraum. Und das gibt einer Regierung, die fiskalisch gut geführt wird, die nicht so viele Steuern erhebt wie möglich, die Möglichkeit, Schulden aufzunehmen. Das ist ein sehr stabiles Wertpapier und daher eine gute Qualität von Geld. Diese hängt von der Steuerbemessungsgrundlage ab. Es ist ein sehr stabiler Vermögenswert, wenn die Regierungen haushaltspolitischen Spielraum haben und nicht jeden Cent besteuern, den sie können. Hier gibt es eine Grenze, denn die Regierungen können nicht unbegrenzt besteuern. Sobald man einen Steuersatz von 100% erreicht, hat man keine Wirtschaft und keine Steuereinnahmen mehr. Wir wissen also, dass es irgendwo in der Mitte einen Steuersatz gibt, den die Menschen nicht mehr zahlen können und dass die Regierungen dann bankrott gehen. Wir wissen, dass in der Mitte irgendwo einen Steuersatz gibt, den die
Menschen nicht mehr zahlen können und dass die Regierungen dann bankrott gehen. Diese Steuerbelastung liegt deutlich unter 100% vom Bruttoinlandsprodukt. Die Frage ist, wo genau die Grenze liegt. Je näher man der Grenze kommt, desto näher ist man der Klippe und damit der Gefahr eines Bankenrands. Dabei geht es nicht nur um die laufenden Defizite des Staates, wie Cochrane erläutert.
Das Problem der US-Regierung sind nicht unsere aktuellen Schulden. Unser Problem ist, dass wir alten Menschen Versprechen gemacht haben, die wir nicht einlösen können. Selbst wenn wir alle bestehenden Schulden annullieren würden, stünden sie immer noch vor einem dauerhaften Defizit von 5% des Bruttoinlandsproduktes. Dieses Problem wird nicht gelöst. Da stehen wir also am Rand. Ich denke, dass die Regierungen hier an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen, was das gesamte Währungssystem gefährdet. Ich hoffe, dass wir diesen Weg nicht beschreiten müssen und dass die Selbstheilungskräfte unserer Demokratien, nachdem sie alles andere versucht haben, das Richtige tun werden. Aber die Gefahr besteht und die Gesetze der Wirtschaft verschonen uns nicht, so wie sie auch Argentinien nicht verschont haben.
Es geht also um die ungedeckten Versprechen für die alternde Gesellschaft, die ja in Deutschland immer weiter erhöht werden, aber natürlich längst nicht so hoch sind wie in den anderen Ländern der EU. Das haben wir ja bereits diskutiert. Und nun zurück zu Cochrane und dem Ausblick auf die Schulden.
Even if our governments have the capacity to repay their debts, they won't obviously choose to do that. That the US is talking about a default in the debt limit is a very good case. If the US hits the debt limit,
selbst wenn unsere Regierungen in der Lage wären, ihre Schulden zurückzuzahlen, werden sie sich nicht zwingend dafür entscheiden. Dass die USA ernsthaft einen Zahlungsausfall diskutieren, zeigt das. Wenn die USA die Schuldengrenze erreichen, könnte das Finanzministerium sagen, die Schulden sind unantastbar, wir zahlen sie zuerst. Unsere Finanzministerin Janet Yellen hat aber gesagt, nein, ich werde mit der Begleichung der Schulden in Verzug geraten, bevor ich mit den Sozialversicherungszahlungen in Verzug komme. Das muss sie nicht tun, aber das ist eine Entscheidung und ich denke, in einer schweren Schuldenkrise wird unsere Regierung den fetten Wall Street Bankern und den Chinesen nichts zurückzahlen. Die Ansicht von Alexander Hamilton, dass Schulden unantastbar seien, ist in unseren Regierungen nicht verbreitet. Heute ist es eine politische Entscheidung. Was passieren wird, hängt vom Willen ab, in schwierigen Zeiten Schulden zurückzuzahlen, um das Finanzsystem, die Maschinerie und den Ruf unserer Regierungen aufrechtzuerhalten, im Gegensatz zu einem Zahlungsausfall, damit die Party weitergehen kann. Es ist nicht offensichtlich, dass der Wille da ist, und seien wir politisch neutral, es ist nicht offensichtlich, dass der Wille da sein sollte. Aber was die Vorhersage, wie sich die Welt entwickeln wird, angeht, ist das sowohl eine Frage des Willens als auch der Mittel.
Let's be politically neutral. It's not obvious that will should be there, but as far as forecasting how the world will go, it's a matter of will as well as means.
Ich denke, es ist absehbar, welchen Weg zumindest in Europa die Politik gehen wird. Und wie wirken Zinsen? Helfen höhere Zinsen bei der Bekämpfung der Inflation? Oder führen sie stattdessen zu abnehmender Kreditqualität und damit nach dem Modell zu mehr Schulden und Inflation?
Führen höhere Zinsen zu einer geringeren Inflation? Wenn ja, durch welchen Mechanismus und wie stark ist dieser Mechanismus? Jeder betrachtet dies als eine Gewissheit, die gut verstanden wird und glaubt an die technokratische Kompetenz unserer Zentralbanken, dies zu verstehen. Lassen Sie mich das schmutzige kleine Geheimnis verraten. Das Einzige, was ich aus meiner 40-jährigen Tätigkeit als Akademiker weiß, ist, dass niemand die Antwort auf die Dinge weiß.
Und konkret zum Zusammenhang von Inflation und Beschäftigung, der sogenannten Phillips-Kurve. Wie sieht er dieses Modell?
Wenn man den Realzins erhöht, erwartet man, dass das die Wirtschaft abkühlt. Das ist das Ziel, kein Fehler. Sie versuchen, die Wirtschaft abzukühlen und dann durch eine magische Phillips-Kurve, die die Wirtschaft abkühlt, die Inflationsrate abzukühlen. Das ist auch ein bisschen magisch, ein bisschen geheimnisvoll. Es ist eine Korrelation, die in den Daten steckt.
Gut, eine Korrelation ist keine Kausalität, wie Cochrane weiter ausführt.
Es ist jedoch nicht klar, warum alle Preise und Löhne mit dem Niveau der Wirtschaftsaktivität steigen oder fallen sollten. In schwierigen Zeiten sind die Menschen möglicherweise bereit, im Verhältnis zum Lohn einen niedrigeren Preis zu verlangen, oder sie sind möglicherweise bereit, im Verhältnis zum Preis einen niedrigeren Lohn zu akzeptieren. Warum sollte das für alle Löhne und Preise gelten? Das ist ein bisschen mysteriös.
Es fällt nämlich auf, dass es nicht einzelne Faktoren sind, sondern immer eine Kombination. Diese Kombination aus Geldpolitik, solideren Staatsfinanzen und Deregulierung hat in den 1980er Jahren die Wende zum Besseren gebracht.
As you look at history, fighting inflation or causing inflation, fiscal and monetary policies have always come together.
Wenn man sich die Geschichte ansieht, ob man die Inflation bekämpft oder Inflation verursacht, sind Fiskal- und Geldpolitik schon immer Hand in Hand gegangen. In den 70er Jahren gab es Inflation und einige Fehler der Geldpolitik, aber es gab auch große Haushaltsprobleme, die zum Zusammenbruch von Bretton Woods geführt haben. In den 80er Jahren gab es dann zeitgleich auf allen Ebenen Reformen. Die Steuern wurden reformiert, die Regulierungen wurden reformiert, die Sozialversicherung wurde verbessert. Die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft begannen wie verrückt zu wachsen. Es gibt nichts Besseres als Wachstum, um mehr Steuereinnahmen zu erzielen.
Taxes got reformed, regulations got reformed, Social Security got fixed. The US economy and the world economy started growing like crazy. Nothing like growth to bring in those tax revenues.
Und dann bringt Cochrane ein Beispiel, welches ich nicht erwartet habe, nämlich die Entwicklung in Deutschland während bzw. nach der Hyperinflation.
The greatest example, of course, is Germany at the end of the hyperinflation after World War I.
Das beste Beispiel ist natürlich Deutschland am Ende der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg. Diese endete nicht mit einer Reduktion der Geldmenge, sie endete nicht mit einer Erhöhung der Zinssätze. Sie endete mit der Lösung des Reparationsproblems und der Lösung des staatlichen Haushaltsproblems, sodass die Defizite endeten. Bing! Die Inflation endete sofort, die deutsche Wirtschaft nahm Fahrt auf. Es gab keine hohen Zinsen, sie haben danach sogar mehr Geld gedruckt.
So that the deficits ended. Bing! Inflation ended immediately. The German economy took off. There was no high interest rates. They actually printed more money afterwards.
Zinserhöhungen wirken in dieser Logik also inflationsverstärkend, weil sie die künftigen Defizite erhöhen.
Wenn die US-Notenbank die Zinsen um einen Prozentpunkt erhöhen will und wir eine Verschuldung von 100% des Bruttoinlandsproduktes haben, bedeutet das, dass die Zinskosten für die Schulden um 1% des BIP steigen. $250 Milliarden. Irgendwo muss das Geld herkommen. Können Sie sich vorstellen, dass Jay Powell zum Kongress geht und sagt, hey, alle zusammen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Schuldenlimit-Zeug. Übrigens, ich brauche eine weitere Zinserhöhung, sagen wir mal um 2%, was weitere 500 Milliarden US-Dollar an Steuern oder Ausgabenkürzungen bedeutet, weil sie mehr für die Zinsen ausgeben müssen.
Müßig zu sagen, dass es in Europa nicht besser aussieht. Cochrane erinnert im Gespräch an die italienische Staatsverschuldung von zurzeit rund 160% des Bruttoinlandsproduktes. Das Ganze bedeutet aber, dass eben das die Erkenntnis, wie ich finde, dass Zinserhöhungen eben nicht die Inflation bekämpfen.
Die Antwort ist, dass die Geldpolitik große Probleme damit hat, die Inflation zu senken. Wenn die Finanzpolitik keine Hilfe gibt, kann sie dies vorübergehend tun. Das Beste, was meine Modelle Ihnen sagen können, ist, dass eine Erhöhung der Zinssätze ohne diese fiskalische Hilfe die Inflation vorübergehend senken, sie aber in der Zukunft erhöhen wird. Chris Sims nennt das auf eine Harke treten. Es schlägt auf dich zurück. Sicherlich führen die höheren Zinskosten zu mehr Inflation.
Nun, was sollte Italien denn ansonsten tun?
Bei niedrigen Zinsen ist eine hohe Verschuldung kein Problem. Wenn die Zinsen hoch sind, ist eine hohe Verschuldung ein Problem. Dann ist man immer an der kritischen Schwelle. Das ist das Problem großer Schulden. Und ich denke, das ist derzeit das zentrale Problem für Italien, auch wenn es gute Arbeit geleistet hat, die Primärüberschüsse zu steigern. Und natürlich lautet die Antwort Wachstum. Kein Land hat jemals so große Schulden durch Sparmaßnahmen abbezahlt. Sparmaßnahmen sind wie das Erklimmen einer Sanddüne. Jedes Mal, wenn Sie einen Schritt nach vorne machen, machen Sie zwei Schritte zurück, weil die Steuerbemessungsgrundlage schrumpft. Volkswirtschaften zahlen hohe Schulden ab, wenn sie wachsen. Und wissen Sie, die Ankurbelung des mikroökonomischen Wachstums ist wirklich die einzige Hoffnung, die ich für Italien sehe, um aus dieser Situation herauszukommen.
Das ist eine Hoffnung, die ich nicht teile. Man denke nur an die Demografie. Italien hätte sicherlich die Möglichkeit, den Privatsektor höher zu belasten. Ich denke hier an das deutlich höhere Vermögen der Italiener relativ zum Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu uns Deutschen. Natürlich machen italienische Politiker das nicht, weil sie ja erfolgreich auf Transfers aus der EU und aus Deutschland setzen können. Wozu übrigens John Cochrane im Gespräch meinte, dass wir da wohl Pech hätten, wir Deutschen. Doch zurück zum Gespräch. Das Ganze wirft ja auch die Frage auf nach der Unabhängigkeit der Notenbanken. Cochrane bringt hier das Beispiel des Versuchs mit einem Currency Board in Argentinien. Ein Currency Board ist ein Wechselkurssystem, bei dem ein Staat einseitig den Wechselkurs der Inlandswährung zu einer ausländischen Währung fixiert. Konkret also Argentinien an den US-Dollar.
Argentina, for example, had a currency board where the central bank issued pesos and backed the pesos one for one with dollars, and you know, that's it. We're done. That should solve the problem. Well, what happened? The government ran into a fiscal problem and it abrogated the currency board and grabbed the dollars.
Argentinien zum Beispiel hatte mal ein Currency Board, bei dem die Zentralbank Pesos ausgab und die Pesos 1:1 mit Dollars unterlegte. Das sollte das Problem lösen. Nun, was ist passiert? Die Regierung geriet in ein Haushaltsproblem, schaffte die Währungsordnung ab und schnappte sich die Dollars. Wenn umgekehrt eine Zentralbank in Schwierigkeiten gerät, können und sollten Regierungen die Zentralbank rekapitalisieren. Dieses Verfahren gibt es auch für die Europäische Union. Schauen Sie, früher oder später werden all diese Mauern durchbrochen. Auf die eine oder andere Weise sind die Mauern zwischen den Staatsfinanzen und den Bilanzen der Zentralbanken durchbrechbar. Und die Leute könnten argumentieren, dass dies auch der Fall sein sollte. Wenn Sie eine wirklich schlimme Krise haben, ist die Inflation eine Möglichkeit, die Staatsschulden schmerzlos nicht mehr bedienen zu können. Und hin und wieder gibt es schlimmere Dinge als einen Zahlungsausfall der Staatsschulden.
There's always the temptation to grab those assets to default on it somehow or other. And the walls between government finance and central bank balance sheets are breachable and people might argue should be. If you have a really, really bad crisis, inflation is a way of painlessly defaulting on government debt, and every now and then there are worse things than a default on government debt. They better be pretty bad.
Und wie geht es nun weiter mit der Inflation?
Ich denke, dass uns etwas wie Ende der 1970er Jahre droht, dass die restriktive Politik der Zentralbanken die Inflation senken wird, aber die zugrunde liegende fiskalische und mikroökonomische Stagnation wird nicht angegangen. Ich denke, es gibt ein gutes Szenario, in dem wir bis zum Eintreffen des nächsten Schocks mit einer anhaltenden Inflation von 4 oder 5% rechnen müssen.
Soweit die Highlights aus meinem Gespräch mit John Cochrane. Wie gesagt, das ganze Gespräch im englischen Original gleich am Ende des Podcasts.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits 2-mal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir dazu kommen, kurz meine 5 Beobachtungen. Beobachtung 1. Cochranes Grunddiagnose stimmt. Die Inflation von 2021 bis 2023 kam nicht aus einer klassischen Nachfrage-Angebotskonstellation. Sie kam aus dem fiskalischen Impuls. Sie kam aus den Billionen Dollar, die quasi aus dem Fenster geworfen wurden. Die orthodoxe Volkswirtschaftslehre hat das erst spät verstanden. John Cochrane hat das Modell bereits vorher gehabt. Beobachtung 2. Die Zinserhöhungen der Notenbanken haben die Inflation vorübergehend gedämpft. Aber sie haben, genau wie John Cochrane es vorausgesagt hat, die künftigen Defizite vergrößert. Also höhere Zinsen bedeuten höhere Defizite in der Zukunft. Die USA gehen mittlerweile mehr für den Zinsendienst aus als für die Verteidigung. Und die US-Notenbank Fed steht vor der Wahl, die Bilanz zu kürzen und den Anleihenmarkt kippen zu lassen oder eben die Staatsschulden zu monetarisieren. Gleiches gilt übrigens auch für die EU-Länder. Beobachtung 3. Noch hat der Bankrun auf die Staatsanleihen nicht begonnen. Aber die Klippe ist näher als 2023. Wir haben es letzte Woche gesehen, die Sorgen des IWF, die Interventionen des US-Finanzministeriums, die Analysen in den verschiedenen Zeitungen, sei es Economist oder Financial Times. Und wir haben auch gelesen, dass bereits immerhin rund 50% der Experten in den USA davon ausgehen, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre zu einer Staatsschuldenkrise kommt. Cochrane sprach im Prinzip von erodierendem Vertrauen. Und genau dieser Prozess hat sich weiter fortgesetzt. Beobachtung 4. Das eigentliche Problem sind nicht die aktuellen Schulden, sondern die Versprechen an die alternde Bevölkerung. Das hat John Cochrane 2023 formuliert. Das hat Luke Roman gesagt, den wir letzten Sonntag zitiert haben. Das haben wir allgemein erkannt. Wir haben riesige, ungedeckte Versprechen für die Kosten der alternden Gesellschaft und mit jedem Tag werden diese Kosten eben von verdeckt zu transparent. Und damit wächst der Druck und auch die Instabilität bezüglich der Inflation. Denn damit werden die Lasten größer und damit wird klarer, dass es dem Staat schwerer fallen wird, diese Lasten durch ordentliche Einnahmen zu decken. Beobachtung 5. Was sind die Konsequenzen? Wir alle müssen uns darauf einstellen. Dies ist kein Geldanlage-Podcast, insofern spare ich mir irgendwelche Hinweise, aber es ist klar, dass wir vor einer Phase stehen, die vermutlich strukturell einfach inflationär sein muss, gegeben die Fiscal Theory of the Price Level. Soweit die heutige Ausgabe von BTO Refresh. Wie gesagt, ich fand das Thema hochrelevant, hochaktuell. Ich finde die ganze Theorie sehr interessant. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. So nichts dazwischen kommt, sprechen wir über das Thema, wie schaffen wir mehr erfolgreiche Gründungen in Deutschland. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wie gesagt, jetzt direkt im Anschluss das ganze Gespräch von mir mit John Cochrane im englischen Original. Viel Spaß damit. Dear John, it's a great pleasure to welcome you back again in my podcast.
It's a pleasure to be here again.
John, last time we spoke about climate policies and the issue it's being a marathon and not a sprint. I remember this very well. And at the end, after our conversation, actually you said to me, well, you know, the true topic I'm doing research on is inflation right now. And you mentioned an upcoming book. And I said, okay, when the book is ready, why don't you give me a call and tell me the book is up already? And now it's there. And obviously, inflation is on top of many people's mind, especially over here also in Germany and Europe. So let me start by the question, what causes inflation? Because obviously, it was a big surprise. And let me just mention the Bank Financial Settlements just made a comment, a study, and said, well, you know, no one saw it coming. And they said, oh, if you look back, probably it was indeed the quantity of money which was causing it. And others say, ah, no, forget about quantity of money and so on. So, but you might not tell me after doing the research, what's driving inflation?
Fiscal policy. Now, the longer answer to your question. First, let me advertise. The book is called The Fiscal Theory of the Price Level. For most readers, I would recommend don't buy the book, at least right away. It's full of equations. It's designed for economists. If you go to my website, you'll find some essays. Fiscal Histories is a good one. That are non-technical introduction to the ideas. And then go buy the book, or, and at least show it off on your bookshelf and impress your friends. The basic idea of the theory is that inflation fundamentally comes from when there's more government debt of all kinds, money and official debt, than people think the governments will pay back one way or another. And that's a fairly straightforward idea. If that's the case, then you try to get rid of your government debt. It's overvalued. How do you do that? Try to buy stuff. Prices go up. So in that context, I think I'm the luckiest economist on earth. I turned in the manuscript for that book in March 2021 when there was no inflation. The book's basic idea says if you throw $5 trillion of cash out the window, you'll get inflation. The government promptly did that exactly as my manuscript was in. The introduction said, well, nobody cares about inflation. We haven't seen it for 40 years, but someday you might want dust off the book. And of course, I got very lucky with events and I got to change the introduction to see. So in that case, it is interesting. Now, back to your questions. Finally, inflation was a surprise to the Federal Reserve, to the ECB, to the BIS, to market participants. Bond prices did not show inflation coming, to all the survey forecasts. That's not inaccurate to say nobody saw it coming. I did. Larry Summers did, because we were looking at fiscal policy. Now, that's a little unfair, because after every big event, you can always point to some Cassandra out there who was saying, here it comes. And I'll have to admit guilt. I thought we were in danger of inflation long before it actually came. I'll give Summers credit for changing his mind on inflation in a way that and being right at the right times. But to see it coming, you had to look at things that our central banks and the policy frameworks used by most people were not looking at, namely the immense fiscal stimulus provided by our governments during the pandemic. I don't want to criticize that too much. The governments had to do something to keep the economies afloat. But it's certainly in the case of the U.S., they vastly overdid it, sending checks to all sorts of people who would have been just fine otherwise and went out to spend it. That interacted with our central banks, and most our central banks used demand as a synonym for output. The concept that there might be a supply limit out there is only sort of vaguely alluded to. We found out supply is right there. 10 years of secular stagnation and modern monetarism, and don't worry, demand creates its own supply. We just need to print more money. Turned out to be totally false. You have to think about an economy that is closer to its supply limit. And finally, you mentioned monetarism. That agrees with fiscal theory. They did print a lot of money as well as borrow it to hand it out. But the question we have to ask ourselves, is that critically important? Would we have had the same inflation if the government gave us $3 trillion of money as they did, but did not run deficits, but took back $3 trillion of treasury debt in exchange so that we had no more overall assets? I don't think so, but that is the crucial distinction between monetarism and why I and many other people think monetarism still doesn't hold, deeply because our central banks don't control the quantity of money. They let you have as much as you like. Money pays the same interest rates as bonds. Our central banks control interest rates. The quantity of money is a beautiful, logically consistent theory. It just doesn't apply to our world because our central banks don't control the supply of money. Done. Okay, sorry for a long answer, but you asked a great question.
No, it's not. But you know, we have to build on it because I liked what you said, because clearly private banks are creating most of the money, but the government is also creating money when it takes on new debt. Because, you know, basically what you say, it doesn't matter if it's a reserve of the, at the central bank or if it's a government bond. And this reminded me a little bit about the modern monetary theory, because I thought, isn't it a bit like modern monetary theory, like MMT, like, you know, the government takes on debt. This creates the money for the debt. And okay, I can issue bonds, and issuing bonds takes out money out of circulation and reduces demand, so reduces probably inflation. But coming down to the point, you could also say, well, whenever the government is running deficits, it's creating money, and this money leads then to more demand, if it leads to more demand, because people get checks, for example, and then this has to lead to inflation.
Yeah, so two comments there. In our economy, the money provided by the government is interest-paying reserves at the central bank, which are backed by government debt. So a central bank is nothing more than the world's most enormous money market fund. In a money market fund, you have a deposit. It pays interest. That deposit is backed by short-term government debt. That's all the central banks are. So do you really care? Is the central issue for our economy whether you hold treasury bills directly or whether you hold money market shares in a fund that holds treasury bills? I think no. And therefore, how much we have reserves versus treasury debt doesn't really matter that much. It's the overall quantity that matters. Bonds are very much money these days. Now, you mentioned modern monetary theory, in some sense my nemesis. They got a couple of things right, but they added it up wrong. They did say, which is true, that the government can stop inflation by raising taxes to soak up money. But they proclaimed that the government could print or borrow any amount of money it wanted and spend it at will. Doing so would never create inflation because, and this is a quote, there is always slack in the U.S. economy. That's Stephanie Kelton, and the present tense is. and that turned out crucially to be false. And interestingly, when inflation came, they did not say raise taxes to soak up the extra money. They said, now we have to have price controls, revealing sort of the emptiness on two counts. One, they said, this will never cause inflation. The government did exactly what they asked for. Bing, we got inflation. And two, when the inflation came, they said, oh, no, price controls. Oh, well.
Yeah, that's true, because I always had a discussion with a guy who was a proponent of MMT over here in Germany, and he always said, well, you know, we will reduce, it was before inflation, he said, we will reduce and raise taxes. And I said, oh, no, I doubt it. They will never do this in such a situation. So let's first of all agree that, you know, money circulation, the bills we are holding, as the reserves we are having, and the bonds we are having is all government debt. And therefore, also what quantitative easing did was just changing bonds to reserves, was not really having an impact on the money supply. But now you say, okay, I got this debt. And now you said, well, you know, the behavior of the government, the spending behavior of the government and the surpluses of the government affecting inflation. And the model you're using is, in my words, is a model out of corporate finance. Basically, what you say is, in my words, you got a company, and the company has debt and bonds, and you know you value a company based on its future cash flows, and then you allocate the cash flows to equity holders and bondholders, and as long as the cash flows are sufficient, you got a positive value. That's my wording. You basically say we should look at governments like a corporation. Is this correct?
Yeah, I'll be a little prickly. I used to work in finance department, and there were sort of two gently jostling teams, the corporate financers versus the asset pricing. And it's actually asset pricing. The price is the present value of dividends. I learned one thing in life, and I go around using that the way a two-year-old uses a hammer where everything looks like a nail. But you're exactly right. It is that, and that's the basis of corporate finance too. The value of the stocks and the bonds is the value of the company. That's the first issue in corporate finance as well. So we're just applying that to government debt. The government has liabilities which look like stocks and bonds, and the value of those liabilities has to be equal to the value of, what's the government's revenues? The surplus, the taxes less the spending that it takes in. And when there's not enough surplus, the value of those liabilities has to go down. And the only way for nominal government debt to go down in value is for the price level to rise, just the same way as stock. When there's no dividends around, what happens? The value of the stock has to fall. The number of shares doesn't change. What changes is the price per share. So that's the central idea behind fiscal theory, the price level. Exactly right.
I struggle a little bit with it because, in theory, I follow you. I think it's an appealing theory, but I just wonder, there are so many analysts every day looking into the valuation of IBM or GE or Google, Amazon, whatever. But I doubt that people are sitting there and doing a calculation of future surpluses of the US government and comparing it with. So I struggle a little bit with it because I thought, it's an appealing theory, but is it really in practice working this way?
That's a great and deep question. And that's really. So my book is about two things, and the first is to try to say yes. In other words, to tell a lot of stories to make this plot, to make this useful. You have a beautiful theory, prices, present value of dividends, value of government debts, the value of surpluses. How do you make this useful? How do you convince people like you that it makes sense? It's half of that. The other half is the equations, which I do have to advertise. The modern monetarists never wrote down any equations. Now, having equations doesn't make something right. But not having equations usually is a sign that something is wrong. And they never tried to persuade fellow academic economists that what they were doing is right. And economics is very hard. You can always, I write beautiful prose, and then I try to write down some equations, and the equations don't work, and I realize the prose was all wrong. So let's get to your question. Prices, value, dividends. Now, the analysts in the stock market aren't doing that great a job either. And the analysts in the bond market didn't see inflation coming any better than the rest of us. So let's not overvalue the great wisdom and technical skill of all those analysts looking at things and trying to forecast where things go. But they do their best. I think the way this works is not so deep either, actually, in either case, stocks or inflation. Joe and Jane or Helmut and Helga, you're in Germany, right? Don't sit down around the kitchen table and say, gee, what do we forecast the government surplus to be in the year 2045? No, that's not. But they do have a general sense of trust and faith in the fiscal institutions of their country. They at least used to know, well, there's a lot of chaos in Washington and there's a lot of chaos in Brussels, a little less chaos in Berlin, but it's a lot of chaos in Italy and you're now on the hook for that. Sorry, guys. Sooner or later, this is a serious country. They will not let this turn into a debt crisis. They will not inflate it away. They will, in the U.S. case, do the simple things we need to do to reform our entitlement programs, fix the tax code once again the way we've done many times before, last in 1986. They won't let this get too bad. And I think that's that underlying faith in the institutions that keeps the price level steady and government debt steady. Our government borrows a lot of money. Now, you can only borrow money if people believe you'll pay it back. How do people believe the U.S. Treasury will pay it back? We don't have formal promises anymore. We used to say, well, the money's always convertible to gold. There's a formal promise. Oh, that gives me some faith. They used to say, we're going to borrow this money, but we're going to pass a new tax to pay off the money. That gave people faith. We don't have that anymore. But we do have a general faith that the U.S. Treasury, when it issues money, is going to pay it back. Otherwise, they wouldn't be able to borrow any money in the first place. It was kind of like proof that we have that. The trouble is that faith in institutions can evaporate quickly And there is a very run-like mechanism to it. You know, bank runs are similar. People aren't sitting around looking at the profit and loss statements of banks. You know, even the Silicon Valley Bank or Credit Suisse, their depositors were very sophisticated people. They weren't sitting around looking at the books. They kind of got a rumor, oh, you know, I hear there's trouble and my friends are all running and I'll run too. And since government debt is rolled over, our governments issue relatively short-term debt, sort of like a bank deposit, then you get inflation when everybody else starts to worry about inflation. And that's, in some sense, why I worry. It does not lead to a view that inflation is going to be easily predictable. Here's a big black box. I'll get you a better forecast. It tells you that it's like a bank run and that staying farther away from the edge of that cliff would be a good idea. And the closer you are to that cliff, the closer you are to that run sort of event. I can't tell you when it's going to happen, but I can tell you that faith in those fiscal institutions is eroding and could go quickly.
So my view is, you know, if you take the government is like a corporation, we pointed out, but it's more like a monopoly. Basically, they have a monopoly and they have something which a normal corporation doesn't have. They have they have arms. They can force the taxpayers to pay taxes. They can take away property of the citizens. So is it two hurdles? Is it one, the willingness of politicians to go in this direction and when it's necessary? And is it secondly, is it a certain share of the wealth of a society government can take? So do we have basically two lines? One line is basically the which part of the theoretical wealth the government can take away is already, you know, used as collateral for debt because it's already basically mortgaged to the bondholders. And then the second line is what is the willingness of politicians to take what is remained, the difference between actual, you know, mortgaged and still remaining open, because it's not 100% of GDP. I would assume it's a certain limit. Is this the right way of thinking that basically you've got two hurdles to look at?
Man, is that's a very deep and beautiful question.
Come on.
No, thank you. So yes, let me answer. There's a lot in there. First, why do we use government debt as our money? Why don't we use gold coins, clamshells?
Because we're forced to it.
Well, no, we're not. Well, we could use Bitcoin.
But to pay taxes, we are forced to use dollars or euros, even if we don't like it.
So we're forced to come up with those dollars and euros at the end. And that's one of the reasons, I think, why, you know, the basic idea, the fiscal theory is why does government money have value? Because you got to come up with the government money to pay the government's taxes. So that gives it some value. Why do we use that then in the rest of our transactions? Well, it's good to have money that is stable in its value, obviously. In the old days, you know, you need an asset that has very stable value and claims to that asset, therefore, can become money. So there used not to be so much government debt, and governments used to not pay back their debts very reliably. There's, you know, government debt for centuries was the riskiest thing around because they would often issue debt to fight wars and then they'd lose wars and they wouldn't pay back their debts. The French Revolution was essentially a debt crisis.
Yeah, bankruptcy, yeah.
So back in the old days, you know, in the 19th century when our financial system got going, we had gold coins and that was inconvenient, but money that was backed by the value of loans was a good money. So real estate loans, those are quite safe assets. So bank deposits that are backed by a portfolio of loans, you have now a money that's backed, that has a value, it's a quite stable value, and that's a good way to generate, you know, paper claims that can circulate as money. We have something better. And the government's ability to tax is a more stable source of value than loans. Because loans, you know, sometimes you have a financial crisis and the loans all go under and now you have a money crisis. But so long as a government is running its affairs well, its ability to tax more or spend less is expandable. Governments have fiscal space and that gives a government that is well run fiscally, that is not charging as much as it can in taxes, that gives it the ability to issue debt that's a very stable security and therefore a great kind of money. And our government debt, you know, not money isn't the only money. Our government debts, the European and American government debts, function in financial markets very much like money. If you're a big bank, you will use treasury bills the way you and I use money. And you'll, for example, you use them as collateral in overnight lending. That's a very important function of government debt. Now, that all depends on the tax base, the fundamental asset being a very stable asset. For the governments to have fiscal space, that they are not taxing every cent that they can. There is a limit. Governments cannot tax indefinitely because at a certain tax rate, you know, well, once you get to 100% tax rate, you have zero economy and zero tax revenue. So we all know that in the middle somewhere, there's a tax rate that people can't pay more than, and governments go bankrupt. And even, you know, modern governments, we've seen that in the third world. Argentina is in third world. Argentina goes under all the time. Greece ran into that fiscal limit. Italy is dancing with it. And our governments, I think, are that this is the how having a money that's intertwined with government finances is dangerous in our era of extremely large governments. Now, where are we? Is there fiscal space? If in the next crisis, when China invades Taiwan and there's a global financial crisis, do our governments have the space to get another $10 trillion and 10 trillion euros to borrow and stimulate and revive our militaries and do everything? I don't know. Europe, government spending is about 50% of GDP, France 55. That means the average tax rate is 50%. If for everybody who pays less, there is somebody who pays more. Now, when they're taking half your money, and for high-income people, 70, 80% of your money, how much more can they take before you say, you know, I'm just going to stay home and not work? And more importantly, over the long run, I'm not going to bust my butt to get a hard job to save, to invest, to start a company, to take a risk. There's a question. Now, of course, you don't have to spend half of the nation's income taken by the government. Maybe that's this is the famous Laffer curve. We're certainly closer to that limit than we are. Now, there's no hard and fast limit. There's no 102% debt to GDP. Here comes the crisis. Mm-hmm. Japan's trundling along at 250 somehow. There was a bondholder revolt in the UK at about 110. The U.S. ran out of room at about 110 because we printed up a lot of debt and nobody wanted it, and it turned into inflation. Our governments in a crisis can borrow immense amounts of money if they can credibly promise to pay it back. The U.K. won the Napoleonic Wars with 150% debt to GDP ratio, paid it back. Now, it helps, you know, if the crisis is over and if there's sober fiscal policy and people understand, here's the plan, we're not going to do this forever. Our government current problems, the U.S. government's problem, is not our current debt. Our problem is that we've made promises to old people that we have no way of paying off. So even if we defaulted on all the debt, then you're still staring at 5% of GDP permanent deficits. You know, we're on the edge there, I think, of governments being at their limits of what they can do, which puts this whole monetary system at risk. I hope we don't have to go down this path, and that the self-restoring forces of our democracies will, after they've tried everything else, do the right thing. But that danger is out there, and the laws of economics do not spare us, as they have not spared Argentina.
Well, I think especially if you compare the UK and Japan, I think one important difference is that the UK was running a trade deficit as well.
Yes.
So it's been dependent on foreign money, which makes, of course, more difficult. And I would say the deficit was not an issue, and even the increase in deficit was not the issue. But I would say probably I agree with you here that there were doubts in the markets that the UK government is going to will pay back. So it was really a good example, in my view, of your theory, because it showed that there were doubts around the willingness of paying back.
Oh, and we didn't get to the will, which is exactly an important, where we have to have the ability and the will. Now, you're exactly right. This is the too much commentary said that it was this year's deficit and a little bit of austerity will solve it. No. Sort of fiscal theory points us exactly as you said. It's the long run ability and will to pay it back. And I think the will to pay it back is something we need to think about too. Even if our governments have the capacity to repay their debts, they won't obviously choose to do that. That the U.S. is talking about a default in the debt limit is a very good case. If the U.S. hits the debt limit, the Treasury could say, well, the debt is sacrosanct. We're paying that first. Our Treasury Secretary, Janet Yellen, has said, no, I'm going to default on the debt before I default on Social Security payments. She doesn't have to do that, but that's a choice. And I think in a serious debt crisis, all of our government, will our government say, no, paying back fat fat cat Wall Street bankers and the Chinese is more, and to keep up our reputation is more important than helping everyday Americans and Europeans who are struggling. Will they choose to do that? You know, don't bet on it. The Alexander Hamilton view that debt is sacrosanct does not pervade our governments. Now, that's a choice. You know, we shouldn't be about politics. There's a case to be made. The heck with the bondholders. Screw them. Let's, you know, keep things going. But at least as far as forecasting what's going to happen, the will to repay debt in difficult times in order to keep the financial system, the machine, the reputation of our governments afloat, as opposed to default on the debt, get out of this, you know, like a household that goes bankrupt to keep, you know, so that they can keep the party going. It's not obvious that will is there. And you know, let's be politically neutral. It's not obvious that will should be there. But as far as forecasting how the world will go, it's a matter of will as well as means.
So let's talk about what causes inflation and what causes disinflation or deflation. Because I understood you, as you say, basically, once the people lose trust in ability and or willingness to pay back, then the inflation rate goes up, because this is devaluating the real value of debt in the sense of the debt to GDP ratio, I would say, because GDP goes up and debt doesn't grow as much. And that's what happened actually in the last year.
So yes, nominal GDP goes up. The prices of the same,
exactly.
The same real amount. Prices go up, debt to GDP ratio goes down. That's happened. The U.S. has inflated away about 15% of its debt by GDP going up, nominal GDP going up, the debt staying the same, and the debt to GDP ratio went down. We didn't repay any of it. We the default has happened in a way. Anyway, please go ahead.
No, but this was one example. So basically, the trust is going away. This other point, which I found very interesting in your paper, I have to admit, I read the paper, not the book, is as you proposed, basically, you said also when interest rates go up, then the real interest rate goes up, this is also causing inflation. And I found this is a bit counterintuitive, because we would normally, when you see talk shows today in Germany, everyone says the ECB has to raise interest rates because only by raising interest rates, they're going to bring down inflation. But basically, reading your stuff, I would say the higher the real interest rate, the higher the probability of higher inflation in the future.
This is the second great puzzle I've been working on lately. And same website will show you links to it. Do higher interest rates lower inflation? If they do, by what mechanism? And how powerful is that mechanism? Everybody treats this as a certainty that is well understood and believes the technocratic competence of our central banks to understand it. Let me tell you the dirty little secret. The one thing I know from being an academic for 40 years is where nobody knows the answers to things. And this is one that is actually quite a bit more of a mystery, if it is true. It seems to be true, but a mystery. When is it true? When is it not true? Much more than they're telling you. Let me tell you some of the headwinds. Certainly raising interest rates, if inflation doesn't move quickly, that raises the real interest rate. The story goes that cools the economy. That's a feature, not a bug. They're trying to cool the economy. Mm-hmm. And then through some magical Phillips curve, cooling the economy cools off the rate of inflation. That's a little magical too, a little mysterious. It's a correlation that's in the data. But it's not obvious why all prices and wages should go up or down with the level of economic activity. If times are tough, people might be able to, might be willing to charge a lower price relative to the wages, or people might be willing to accept a lower wage relative to the prices. But why should the measuring stick get longer and shorter? Why should all wages and prices? That's a little bit mysterious. Now, the mechanism you mentioned is one of the things that I noticed in doing fiscal theory. As you look at history, fighting inflation or causing inflation, fiscal and monetary policies have always come together. The 1970s had inflation. There were some monetary mistakes, too low interest rates, but there was also big fiscal problems. The UK devalued, the US, the Bretton Woods broke down. There's big fiscal problems. The 1980s were, in fact, a joint monetary, fiscal, and microeconomic reform. Taxes got reformed, regulations got reformed, Social Security got fixed. The U.S. economy and the world economy started growing like crazy, nothing like growth to bring in those tax revenues. And that was, in fact, true in many times. It cost fiscal money. The disinflation of the 1980s cost fiscal money. Why? They raised interest rates. Real interest rates went up for 20 years. It was the 1980s with a golden era to be a bondholder. Somebody paid for that, right? Where did the interest costs on the debt come from? Tax revenues were higher than expenditures for two decades, and that paid a windfall to bondholders. All that great money, those movies from the 1980s about the bond traders doing so well, all that money came from taxpayers. Mm-hmm. So it was a joint fiscal and monetary and a reform. It always happens. You know, the greatest example, of course, is Germany at the end of the hyperinflation after World War I. Huge inflation. You and I are talking about the decimal points on the number. Here we're talking about the exponent. Is it 10 to the 10 or 10 to the 11?
Yeah, but you remember. How did that end? Remember.
Mm-hmm. That did not end by cutting down the money supply. It didn't end by raising interest rates. It ended by solving the reparations problem and solving the internal fiscal problem so that the deficits ended. Bing. Inflation ended immediately. The German economy took off. There was no high interest rates. They actually printed more money afterwards. So it's joint fiscal, monetary, and reform in all cases. Now, I'm getting to answering your question finally with all that background. Right now, we're kind of at the fiscal limit. If the U.S. Fed wants to raise interest rates 1 percentage point, we have 100% debt to GDP. That means the interest cost on the debt go up 1% of GDP, $250 billion. That money has to come from somewhere. Now, can you imagine Jay Powell going to Congress and saying, hey, everybody, I hope you're having fun with this debt limit stuff. Yeah, it's been fun watching the newspapers. Say, by the way, I need another... Well, say 2% interest rate, where I need another $500 billion of taxes or cutting spending because you all got to pay some more interest costs on the debt. See you later. And similarly in Europe, you know, if the ECB wants to raise interest rates, they've got a big problem because now Italy, 160% debt to GDP, every percentage point they raise interest rates, Italy's got to come up with, I can't do the math in my head.
Yeah, more taxes or more transfers from Europe or Germany. Yeah.
Yeah. Somebody's got to pay for this. Now, as the models work out, so the question you want to ask is not just raising interest rates, is that lower inflation? But if you raise interest rates and you don't have fiscal policy coming along to pay the higher interest costs in the debt, now what happens to inflation? And the answer is, I hate to tell you, monetary policy has great trouble lowering inflation if there is no help from fiscal policy. It can do it temporarily. So the best my models can tell you is that raising interest rates without that fiscal help will lower inflation temporarily, but raise it in the future. Chris Sims calls this stepping on a rake. It comes back to get you. But certainly, and Brazil has seen this, the higher interest costs cause more inflation.
Yes, because the higher interest cost is undermining the fiscal sustainability because the deficits get bigger.
Exactly.
Unless they raise taxes to pay for it.
Or cut spending. Don't forget, cutting spending is always a possibility. And there's more general fiscal headwinds as they try to raise interest rates. Back in the old days, they could raise interest rates and fiscal policy would help. Now they raise interest rates. Who's going to pay the interest costs on the debt? They raise interest rates. The point is to cause a recession. Okay, so we're going to get stimulus payments, unemployment payments, bigger deficits. They raise interest rates. It turns out they were asleep at the wheel and all the big banks were betting on interest rates staying low. So now they got to bail out all the big banks again. So this time there are fiscal headwinds to raising interest rates that I think are going to make it a lot harder for raising interest rates to lower inflation than it did in the past.
But now if you build on this, just think about Italy. Italy has tried to stabilize its debt in the past years. And they were running, there's a few countries running a primary surplus in Europe. Primary surplus means, you know, paying part of the interest really out of tax revenue. But the result was that Italy didn't grow at all. So... some people would argue it was because of austerity. I would say there are other issues, but let's assume it's also partially due to austerity. Then are we now somehow stuck? So let's take US example. So Joe Powell comes to the Congress and says, oh, by the way, I need $500 billion more in interest. They will not be pleased. They will start saying, okay, why don't we do it not 500, but 300? So we come a little bit in your direction. And we are going to save more, we spend less, or we raise taxes or whatsoever. But this is going to dampen the growth rate of the economy, which means that debt to GDP ratio, like in Italy, might not go down, but might on reverse even go up further. Is this already getting us into the situation where you have just gone too far, and it's not even more a question of willingness, but really of ability of politicians to do something?
Well, Italy, I love Italy. Italy did, in fact, return to primary surpluses for about a decade. So they're not, they're, you know, the U.S. has constant primary deficits. Italy did a good job of getting their fiscal house in order, but they didn't pay down their debt. So they're still 160% of debt. Italy's lack of growth, well, they have very high taxes. So that, but they're, my impression is not that their taxes are so much higher than Germany's or everybody else's.
To really in the official rate might be, but in practice, you know, we have, there's always, we have all the stories about billions of unpaid taxes in Italy, you know, no one cares about. So I think
that, that means in practice they have low, don't have austerity.
In de facto,
I mean,
might
Italy
be
has, I think, just catastrophic microeconomic problems because it's hard to run a big business in Italy. This, you know, the regulation, the red tape that, you know, Italy's businesses are too small. They were fine when you could run small businesses, but you got to be big, global, and efficient these days. I don't think you can tear it down to this. And if the austerity, you know, where did that 160% of GDP go? if fiscal largesse is supposed to be great for the economy, having borrowed 1.6% of your economy and spent that, should have, you know, challenging Luxembourg for how healthy they are. But they are in this problem, and this was Greece's problem, really, in the Greek crisis. If interest rates are low, a big debt isn't a problem. If interest rates are high, a big debt is a problem, and you're always on that cusp. That's the problem of big debts, and I think that's the central problem for Italy right now, even though they did a good job of getting those primary surpluses up. Of course, the answer is growth. No country ever paid off a big debt like this by austerity. Austerity is like walking up a sand dune. Every time you take a step forward, you take two steps back because the tax base shrinks. Economies pay off big debts when they grow. And, you know, unleashing microeconomic growth is really the only hope I see for Italy getting out of this mess.
Well, it's more, but it's also for the whole of Europe. If you think of demographics, it's going to be difficult to have to achieve the growth rates. It will be extremely challenging.
Well, we should be talking about... Europe's growth stopped in about 2010. And, you know, the U.S. has been growing slowly, but the only thing growing more slowly than the U.S. is Europe. Europe is stuck about 40% GDP per capita below the U.S. Now, the U.S., everybody looks at reads the papers and how dysfunctional the U.S. is, but how are you guys stuck 40% of GDP per capita below us and not growing? And that this is not having so much to do with inflation and fiscal policy. I mean, we talk about that because I know some answers. But really, that is the central question for Europe. And I would say the central tragedy. I'm a big free trader. Europe became the European Union is the greatest thing ever. And the common currency is the greatest thing ever. You became, you know, functionally United States of Europe. Why did growth not take off? Why did you not catch up with the U.S. as they were doing? France caught up with the U.S. almost in the late 1960s, early 1970s. And then fell off the wagon. The sclerotic growth, despite having a common market and a common currency, that's the tragedy of Europe right now.
Indeed. We might have another podcast on how to fix Europe. But we have now seen the example of rising inflation. What brings down inflation? So it brings down inflation. Another party wins the election and there's a credible new president who says, I'm going to be the guy for, stable, sustainable finances in the U.S. We will never default, but we are the most credible debtor in the world. This is going to help, I understand. And lowering interest rates should help.
You can't just lower interest rates. Turkey tried that. And if you lower interest rates without fixing the other problems, that's probably going to make matters worse. And in fact, Turkey basically is lowering interest rates to try to cure its fiscal problem. So that alone won't work. It would be nice for the U.S. to elect a sane, competent, youngish guy or gal as president. But we have the wonder of our democracy is that we don't elect a king for 4 years, or at least we used not to. Now we're increasingly government by executive order. But, you know, to convince bondholders that it's going to get paid back, you really need a structural shift in Congress, in the administration, and then a reform of the administrative agencies. You know, you need people to believe that over 10 to 20 years, this is a great country to invest in, to grow businesses in, and to buy the government bonds of. So you know, that person and that party, you know, both parties right now both parties have great sensible people in them, and both parties have lunatics in them. And I would hope that, you know, the sensible people from both parties, you need something bipartisan and lasting to really, because we need is a fiscal reform that lasts a generation. We need a microeconomic reform that lasts a generation. In the U.S., we have all sorts of great ideas, but you can't get the permits. And even the left is beginning to figure this out. They noticed, oh, wait, we want to build windmills everywhere, but it takes 10 years to get the environmental approval to put the windmill in, and Mother Gaia is going to be burning by then. So, you know, that they've discovered we got to do something about this. So it takes that kind of institutional, bipartisan structural reform. We ended our last talk on how a serious climate policy cannot be one president's administrative executive order saying everybody build windmills, and then the next day a president issues an administrative order saying burn the windmills, you know, go back to coal. That's not going to last 100 years. Well, government debts are the same sort of institutional, structural, you know, fix this machinery of this government more than just pass some decrees.
So, John, before you, I see you try to end our conversation, but I still want to bring up one point. No. I thought I sent it to you. I don't know if I really did, and I don't know if you have time to look into it, because I had a young German economist on my podcast a few weeks back, and he basically has a different theory on inflation. He basically linked it to the quality of the balance sheet of the central bank. So he looked into it and he said, well, you know, as long as the collateral on the balance sheet, on the asset side, basically, on the asset side is valuable, is perceived as valuable, there is trust in the money. And then he said, once the quality of the balance sheet erodes, then it first shows in the currency market, people are selling the currency against other currencies, and then this leads basically down the road to inflation. He looked into history, he looked into Germany, hyperinflation, et cetera, et cetera. And I now want to build a bridge to what you basically said, because you said, look, the ultimate debtor is the government. And the government's credibility lies on the ability and the willingness to extract value out of the economy. That's why you said Italy has to do reforms, the US has to do reforms, because this increases the pie and this makes all debt, private and public debt, more sustainable by definition, because, you know, we have more economic power. So we got basically it's a corporation government, which is the biggest corporation in the economy. And then this corporation is financed by its own bank, which is reserves and money in circulation. Basically, as long as the government is credible, the central bank is credible, because the central bank is the biggest creditor of the government. But once the government loses credibility, like in Germany after, as you also point out in your paper, after the First World War, it was clear that the government debt is not sustainable, it's not possible to pay back, then of course also the trust in the assets of the central bank is eroding. And probably is it just a different way of looking at the fiscal theory of the price level?
Yeah, I'm really glad you brought this up. And this is central to Europe, because of course you have an ECB. And for centuries, we have had institutions. We've had a central bank with a separate balance sheet. And in our discussion so far, that's been absent. We just said sort of the general government. And in fact, you know, how does a government promise to pay back its debts? The institution of a central bank with a separate balance sheet has been very important in trying to isolate money from all the problems of government debt. You know, in the ideal example, back in the old days, money was paper. Suppose it were backed 100% by gold coins in sort of a Scrooge McDuck vault in the central bank. And every time you bring in a piece of paper, they give you a gold coin. So now we have what appears to be a price level determined by a central bank balance sheet. And the government borrows and either defaults or pays it back, but there's no inflating away debts. So that's just a simple example of how the institution of a central bank with a separate balance sheet that has real assets can really help. Now, notice what it's doing is it's forcing the fiscal promise on the government. The government in that situation has to pay back its debts or default. It doesn't get the option to inflate. So I view central bank, I talked about institutions. Central bank with a separate balance sheet is the kind of institution that helps the government to pre-commit that we're not going to inflate away. There will be the surpluses to pay back our debts, or there'll be formal default as opposed to default via inflation. Now, it's not so easy these days. The ECB was sort of set up this way. The idea was that the money and inflation would be separate from government finances. The ECB would have a balance sheet, and the euros would be backed by real by assets of some sort, and that governments were going to pay back their debts. And sort of footnote or default, but governments would be like corporations. They wouldn't get to inflate away debt. Well, the ECB has been... this has been the irreconcilable problem since forever. They don't want to let governments default. How can you run a currency union when governments can borrow money, but the ECB is not supposed to print up money to stop them from defaulting, yet does not want to countenance the default? In my view, the European Union, the common currency needs to be set up to allow governments to default, just as you allow companies to default. Otherwise, eventually, it'll fall apart. Now, it's not so easy. Argentina, for example, had a currency board where the central bank issued pesos and backed the pesos one for one with dollars. And, you know, that's it. We're done. That should solve the problem. Well, what happened? The government ran into a fiscal problem and it abrogated the currency board and grabbed the dollars. Conversely, you know, if a central bank gets in trouble, governments can and should recapitalize the central bank. And that procedure is in there for the European Union. So those are the mechanisms by which the easiest fiscal theory just says, look, sooner or later, all these walls are going to get breached. We just put it all in together. It's the general government finances. But the walls are there for a reason. And I think a sophisticated analysis tries to keep those walls as strong as possible and think about a central bank with real assets. Now, the ECB, one of the problems, the ECB's assets are nominal. So if you issue euros and you buy nominal government bonds and the price level changes, the value of the assets and the liabilities change the same amount. That's why, you know, in many central banks, foreign assets or in the old days, gold, something real as an asset to balance something nominal as a liability was helpful. But then you got to get around the problem of, you know, how do you stop the government from grabbing those assets in bad time? Well, legal limitations are important. So I'll summarize those thoughts with yes. Central bank balance sheets with something real, that's a great way of enforcing the promise that we won't inflate away the money. But it's not so easy as it sounds, because there's always the temptation to grab those assets, to default on it somehow or other. And the walls between government finance and central bank balance sheets are breachable, and people might argue should be. If you have a really, really bad crisis, inflation is a way of painlessly defaulting on government debt, and every now and then there are worse things than a default on government debt. They better be pretty bad.
Yeah, and it has to be correlated, because if a government debt is not really valuable anymore, then the balance sheet of the central bank is also in disarray, because it fits together. So listening to you, I would say basically you're predicting inflation to be a continuous problem in Europe because the ECB is not allowing governments to default, correct?
Predict is a hard word, and I try very hard not to do it, because you're often wrong. And the most important thing in what happens in the future for all of our economies is what shocks hit us. The path of inflation and recession in a world where we get around to helping Ukraine win this war this summer and China does not invade Taiwan is a very different path of inflation and the world if both of those things turn sour and there's a new pandemic, right? I can't predict those things. I can't predict what our politicians are going to do. That's important too. But I think we are in danger of something like the late 1970s, that the tightness of the central banks will bring down inflation, but the underlying fiscal and microeconomic stagnation is not going to be addressed. That would leave us, I think there's a good scenario where that leaves us with a persistent, troublesome 4 or 5% inflation until the next shock hits.
So inflation comes down, but not as much as everyone hopes.
Yeah, but don't.
That is not a prediction.
It turns out to be.
John, it was a brilliant discussion. Thank you very much for your time. I look forward to your next book. What's going to be about? Or what's your next research topic?
next research, I think I'm going to write a popular book about all of my free market rumblings on how we ought to fix this problem and get back to growing fast.
That's good. How to go back to growing fast, given the fact that Europe has to grow fast. Please promise me to come back on my show once you have this book, because this book seems to be popular, and which means it should be very much popular. It should be at least very much popular in Europe, because we clearly need some change in politics, because what we're currently doing is not the right approach.
I hope so. No equations. I promise that much.
Thanks so much, John. All the best.
Thank you. It's a great pleasure. Thanks for your great questions and your patience and listening.